Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Theta Rocker, dem Podcast auf der Theta-Welle, dem Weblog für Science, Technology und Learning. Ich freue mich heute drauf, euch eine neue Folge des Podcasts zu präsentieren. Und zwar war ich in der vergangenen Woche unterwegs an den Neurowissenschaften der Universität in Bremen. Wer Interesse hat, bleibt einfach dabei. Gleich geht's los. Heute ist der 23. Mai, wir haben es jetzt 5:30 und ich sitze hier bei Sina Trautmann im Büro.
Ja.
Das ist hier, ich muss jetzt nochmal nachfragen, da muss ich mich wirklich anstrengen, das ist Abteilung für Neuropsychologie und Verhaltensbiologie, richtig?
Verhaltensneurobiologie,
also habe ich noch was unterschlagen. Das Neuro ist euch wichtig, oder?
Ja.
Also es geht, das heißt, da geht es um was?
Ja, Neuro ist ja Neurowissenschaften, also um Neuronen, um Gehirnzellen, um Gehirn an sich. Ja.
Okay, also wir wollen die Spannung noch ein bisschen aufbauen. Ja, gleich geht's dann los. Ja, also. Herzlich willkommen zum Theta Rocker, so heißt ja dieser Podcast. Ja. Und Sina, du arbeitest hier an der Abteilung Neuropsychologie und Verhaltensneurobiologie. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Sehr gut.
Das heißt, du interessierst dich eigentlich für alles, was so mit Gehirn zu tun hat, oder? Mit Denken, Gehirn und was da so passiert, wenn man irgendwas wahrnimmt und so.
Ja, oder? Genau. Also wie funktioniert das Gehirn, wenn ich mir irgendwas angucke oder irgendwas mache oder mir irgendwas merke? Aber auch, was jetzt noch ein bisschen weniger gemacht wird, auch wie sieht die Struktur des Gehirns aus und was hat das Gehirn für unterschiedliche Komponenten, was wir auch zum Teil mit dem Kernspintomographen quantifizieren können, also sehen können.
Okay, also du hast gesagt, also wie das so aufgebaut ist, so welche Teile, das kann ich mir recht leicht vorstellen, so wie beim Auto vielleicht, so ein Motor oder so. Und dann hast du schon gleich so ein Fachwort gesagt, Kernspintomograph. Das hört sich ja jetzt gefährlich an. Was ist denn das?
Ja, das ist ein Kernspintomograph, ist ein Gerät, das ein sehr hohes Magnetfeld hat. Also in unserem Falle ist das 3 Tesla. Das ist halt viel, viel stärker als zum Beispiel die Erdanziehungskraft. Und dieses Magnetfeld, in das wird ein Mensch reingeschoben zum Beispiel. Und durch verschiedene Messungen kann man dann herausfinden, erstmal, wie ist das Gehirn aufgebaut. Also man kann dann wirklich die Struktur sehen. Und man kann auch in der funktionellen Kernspintomographie durch unterschiedliche Blutflüsse im Gehirn, also wenn zum Beispiel irgendein Gehirnteil gebraucht wird jetzt bei einer bestimmten Aufgabe, dann wird da mehr Blut durchfließen und das kann man sozusagen messen.
Ah, okay. Also es ist ein Magnetfeld, ganz starkes Magnetfeld. Das heißt, ich kann auch kein Metall mit da reinnehmen, oder?
Ja, genau. Da muss man ganz doll aufpassen, ja.
Okay. Und dann komme ich da aber nur mit dem Kopf rein, oder? Oder kann man da alles reinfahren?
Also es gibt unterschiedliche Scanner, also wir nennen das auch Scanner, Kernspintomographen oder Scanner. Und es gibt Ganzkörperscanner, da wird man wirklich von oben bis unten reingeschoben. Das ist dann so eine kleine Röhre und dann liegt man da ziemlich eng drin. Aber wir haben nur einen Kopfscanner, das heißt, man wird nur bis zur Schulter oder maximal bis zum Bauchnabel reingeschoben.
Okay. Also so viel habe ich jetzt mitgekriegt, du interessierst dich für Gehirn und du hast hier eine riesengroße Maschine stehen, mit der du da reingucken kannst. Also zumindest so ein bisschen. Wie kommst du da drauf? Seit wann interessierst du dich für diese Sachen? Also wie bist du hier überhaupt hergekommen? Vielleicht erzählst du ein bisschen was dazu.
Ja, also 1999 habe ich, nachdem ich ein Jahr von der Schule Pause gehabt habe und in den USA war, um Au-pair-Jahr zu machen, habe ich beschlossen, Psychologie zu studieren. Das kann man ja hier in Bremen machen und ich wollte eigentlich die typische Psychologin werden. Hatte aber immer, Medizin war immer noch so mein zweites Fach, was ich wirklich gern gemacht habe. Und im Grundstudium lernt man die ganzen Grundsachen und dann im Hauptstudium war das so, dass dieses Institut, wo ich jetzt arbeite, also Institut für Neuropsychologie und Verhaltensneurobiologie, neu eröffnet wurde, unter der Leitung von Professor Manfred Herrmann. Okay. Und der fing dann an, Neuropsychologie zu lehren. Und ich hatte davon vorher nicht so viel Ahnung. Ich habe nur relativ schnell gemerkt, er ist auch Arzt als zweiten Beruf sozusagen. Also er hat zwei Studiengänge gemacht, Medizin und Psychologie. dadurch war es natürlich sehr medizinlastig und auch ja, sehr stark aufs Gehirn bezogen. Mhm. Und das hat mich total interessiert. Und dann bin ich so ein bisschen in die Richtung gegangen, habe ein Praktikum gemacht in der neuropsychologischen Ambulanz hier an der Universität Bremen, mhm, mit Kindern und Jugendlichen. Und ja, habe mich dann relativ schnell hier als Hilfskraft beworben. Das ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her.
Okay.
Wurde also dann auch in einem Auswahlverfahren dann auch genommen, mhm, und war dann 3 Jahre lang Hilfskraft, durfte dann an verschiedenen Projekten teilnehmen. Wir, mhm, machen ja hauptsächlich Grundlagenforschung und bin dann da so ein bisschen reingerutscht in die unterschiedlichen Methoden, die wir hier haben, also Elektroenzephalographie, kurz EEG, und funktionelle Kernspintomographie, FMRT.
Okay.
Und ja, dadurch habe ich natürlich Blut geleckt sozusagen und fand das ganz spannend. Habe dann auch hier meine Diplomarbeit geschrieben und habe mich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin beworben und arbeite dann seit Anfang 2005 hier und versuche meine Promotion durchzuführen.
Ja, prima. Wie ich gesehen habe, bist du ja auch schon relativ weit, was du mir erzählt hast.
Ja,
das,
ja,
sieht ganz interessant aus. Ja, also ich finde dieses Thema Gehirn auch sehr spannend. Also ich meine, ich selber komme so ein bisschen aus dem Informatikbereich, wo es eigentlich auch so ganz viel um Prozesse geht und wie Sachen verarbeitet werden.
Mhm.
Und ich denke mal, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich zu dem, was ihr hier so untersucht. Also ihr schaut ja auch so drauf, was machen eigentlich die Gehirne, wenn die bestimmte Sachen sehen.
Genau.
Also Daten-Input und was passiert damit,
mhm,
oder?
Ja, ganz,
okay,
genau.
Und da habe ich mich ja jetzt so gefragt, also ich habe gehört, dass ihr besonderen Wert drauf legt, wenn ihr so Untersuchungen macht, dass ihr ein wirklich gesundes Gehirn habt, um zu schauen, was da drin eigentlich vor sich geht. Was ist denn jetzt da der Unterschied, wenn ich ein gesundes und vielleicht ein verletztes Gehirn vor mir hätte? Kann man das sehen oder was gibt es da so für Probleme, wenn man das mal so sagen will aus der, mhm, Untersuchung?
Also erstmal muss man ja sagen, dass nicht jedes Gehirn gleich ist.
Mhm.
Ne? Und dadurch, dass wir jetzt nur gesunde Probanden, also Versuchspersonen untersuchen, versuchen wir möglichst viele Störfaktoren auszuschließen. Also dass die möglichst gleich sind. Wir versuchen möglichst eine sehr kleine Altersspanne zu nehmen, mhm, ne? Weil Entwicklungsprozesse des Gehirns tauchen ja schon ab, keine Ahnung, 35, also bis 30 auf und auch danach wieder. Das heißt, man versucht das wirklich sehr einfach zu halten. Und wenn man kranke Gehirne hat, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder so, dann werden ja einzelne Gehirnteile zum Beispiel ausgeschaltet.
Mhm.
Und ja, das könnte dann das Gesamtbild stören. Wenn man die alle in eine Gruppe packen würde, dann hätte man ja in bestimmten Arealen keine Verarbeitung, wo vielleicht Verarbeitung wäre.
Mhm.
Und dann,
mhm,
kommt das Signal nicht so raus, wie es rauskommen soll.
Okay, ja, das klingt sehr plausibel.
Ja.
Ja.
Das,
also was mich am meisten fasziniert an dem, was ihr tut,
mhm,
ist etwas, was es eigentlich in der Softwaretechnik auch gibt, oder im Software Engineering, nämlich es gibt öfters mal die Situation, dass man ein ganz, ganz tolles Computerprogramm sieht und man würde gerne wissen, wie wurde das gemacht oder wie funktioniert das? Vielleicht weißt du so viel, also ein Computerprogramm, da braucht man normalerweise so einen Quellcode für. Das heißt, da ist drin beschrieben, was das alles macht und dann wird das einmal durch so einen großen Compiler-Software getan und dann hat man das fertige Programm. Das heißt, da hat man dann aber nicht mehr die Quelle, wo die ganzen Ideen drin stehen, wie das funktioniert, sondern das ist einfach nur noch für die Maschine gemacht.
Mhm.
Und da gibt es einen Bereich, der nennt sich Reverse Engineering. Das heißt, man hat nur noch dieses fertige Programm für die Maschine angepasst und man fragt sich, wie funktioniert das? Das heißt, man versucht dann, Rückschlüsse aus dem Verhalten des Programms zu ziehen, wie es funktioniert. Das macht man zum Beispiel mit ganz, ganz alten Softwares, wo man diesen Quellcode einfach nicht mehr findet. Den,
mhm,
gibt es nicht mehr. Das perdu, weil das vielleicht auf Papier war.
Mhm.
Also das finde ich ganz interessant, dass das eigentlich so eine Art macht. Ist das ähnlich zu dem, was ich da eben beschrieben habe, was ihr macht? Also quasi, ihr habt diese fertige, komplexe Maschine, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Gehirn und wollt eigentlich rauskriegen, wie sie funktioniert.
Ja. Ja, genau. Indem man dem Gehirn bestimmte Sachen darbietet, kommt es ja zu verschiedenen Aktivierungen. Also vielleicht auch Netzwerke, genauso wie bei euch, was du vorhin beschrieben hast. Und diese Netzwerke oder diese Aktivierung, die versucht man dann natürlich bestimmten Funktionen zuzuordnen. Das weiß man zum Beispiel aus Läsionsstudien, wenn bestimmte Gehirnteile ausfallen, dann korrelieren die manchmal mit bestimmten Verhalten, das einfach nicht mehr da ist. Ja.
Also und das heißt, Läsion heißt, also wenn es
Läsion ist eine Verletzung, genau. Ja. Und wenn die nicht mehr da ist, dann weiß man, ah ja, das kann vielleicht daran liegen, dass genau dieser Teil im Gehirn verletzt wurde.
Aha, okay.
So, das ist einmal eine Schlussfolgerung, die wir ziehen können. Und dann natürlich, je mehr Studien man macht und man versucht, die Studien relativ einfach zu machen. Man versucht wirklich immer nur eine Sache zu untersuchen. Wie zum Beispiel jetzt in meiner Dissertation haben wir wirklich versucht, nur die Emotionen zu untersuchen und wirklich die Emotionen auch zu extrahieren. Mhm. Und dann versuchen wir praktisch die Netzwerke, die wir rauskriegen, so zu interpretieren, dass es wirklich nur für die Emotionswahrnehmung da ist und halt nicht für irgendwas anderes. Ne?
Okay.
Ja, früher war das Gehirn ja eine Blackbox und jetzt können wir endlich mal reingucken. Ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Also deswegen, also da fand ich das ganz interessant eigentlich, dass das so eine Parallele hat, weil wie gesagt, das gibt es in der Informatik auch, dass man irgendwie eine Blackbox hat und man weiß nicht mehr, wie sie funktioniert, weil der Quellcode ist weg.
Ja.
Und dann tut man einfach Sachen rein und schaut, wie verhält es sich. Ah, okay. Und schon hat man eine Idee, wie das wohl funktionieren könnte.
Das macht man auch ganz gerne mit Elektroenzephalographie, also mit bestimmten Hirnwellen, die man aufnimmt über Elektroden sozusagen, dass man dann versucht, Rückschlüsse zu ziehen auf die Quellen, wo diese Aktivierung dann herkam sozusagen. Mhm.
Habt ihr denn öfters mal so Berührung auch mit Leuten aus diesem Technologiebereich oder vielleicht Informatikbereich? Es gibt ja diesen Bereich künstliche Intelligenz. Und ich meine, so in den Anfangsstadien der Computertechnik gab es auch oft diesen Begriff, dass man gesagt hat, der Computer ist ein Superhirn. Ja? Gibt es da irgendwie Sachen, wo ihr da auch irgendwie Ideen davon bekommt, von diesen Leuten?
Also ich kann da leider nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass wir eine Kooperation haben mit den Roboterleuten hier an der Universität. Also da kommt es schon zu Kooperationen, aber was die inhaltlich beinhalten, das weiß ich leider nicht.
Okay.
Nicht so mein Bereich.
Na gut, also ich fand es halt ganz spannend, weil, also ich meine, da gab es diesen Begriff Superhirn. Und ich meine, ihr habt ja eigentlich auch die Superhirne vor euch. Also ich meine, also aus Informatik-Sicht ist das Gehirn einfach perfekt. Ausfallsicher, verbraucht überhaupt kaum Energie, ist super stabil, zuverlässig, stürzt nicht ab. Energieverbrauchswerte, da träumt jeder Hersteller von. Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich perfekt. Und jetzt, deswegen, also da du dich ja sehr lange jetzt schon damit beschäftigst, meinst du, dass man so einen eleganten Bau wie dieses Gehirn nachbauen kann? Glaubst du das?
Ich glaube das nicht. Nee. Weil, also wir haben ja so viele Nervenzellen und die haben so viele Verknüpfungen. Das geht wirklich in den, keine Ahnung, Billionen, was kommt nach Billionen, Trillionen, keine Ahnung, in den Bereich. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Mhm. Und man weiß ja zum Teil auch noch gar nicht so genau, wie die Information jetzt wirklich weitergeleitet wird. Also es gibt da so viele mögliche Kombinationen, es gibt so viele unterschiedliche Neurotransmitter, die Information weiterleiten und in welchem Verhältnis die stehen müssen und so. Ich glaube nicht, dass man das kann. Ja. Aber dafür habe ich vielleicht auch zu wenig Ahnung vom Informatikbereich. Deswegen.
Ja, also ich, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist es noch aus einem weiteren Aspekt ganz spannend. Weil also bei so einem normalen Computer, den die Informatiker dann manchmal Superhirn nennen, da ist das so, da gibt es einerseits den Prozessor, also die Maschine, die die ganze Rechnerei macht. Und dann gibt es noch die Festplatte, hast du ja auch in deinem Computer oder in deinem Laptop, wo die ganzen Daten drauf liegen. Mhm. Was ich so faszinierend und spannend finde, im Gehirn ist das doch alles eins, oder?
Ja.
Also ich meine, das rechnet, also ist der Prozessor und die Daten speichern gleichzeitig, oder?
Ja.
Ist das so?
Ja, also es kommen ja Informationen rein und die gehen ja über bestimmte Bahnen in das Gehirn. Das heißt, die bahnen sich ja auch schon. Die bahnen ihren Weg. Und wenn diese Bahnen zum Beispiel öfter benutzt werden, dann ist das gleich eine Wiederholung für diese Bahn. Das heißt, es wird auch gleichzeitig Gedächtnis gebildet, sozusagen.
Also quasi durch das Rechnen
tut
sich das Ergebnis dann da auch schon für immer festschreiben.
Genau. Auch bestimmte Schleifen, die dann immer wiederholt werden zum Beispiel.
Weil das finde ich halt absolut faszinierend. Also ich meine, die Techniker, die trennen das halt, Daten und diesen Prozessor, im Gehirn ist alles eins.
Also es gibt so natürlich ungefähr auch Gedächtnis, das wird nicht sofort gespeichert. Also wenn man zum Beispiel auf der Autobahn fährt, dann fährt man manchmal und denkt so, oh krass, jetzt bin ich irgendwie 2 Minuten gefahren und weiß überhaupt nicht mehr, wie die Landschaft aussah. Mhm. Und das nennt man dann sensorisches Gedächtnis. Das nimmt man einmal auf und dann wird das auch gleich wieder weggeworfen sozusagen, weil es nicht wichtig ist. Aber wenn man wirklich Informationen bewusst aufnehmen möchte, dann ist das, geht das in eins, ja.
Ja, total spannend. Also ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr spannend, was ihr hier macht. Und ich finde das auch super eindrucksvoll, noch aus einer zweiten Perspektive, weil du hast vorhin gesagt, dieses riesige Gerät, das ihr da habt, dieser Scanner, der ist auch ultra teuer. Also das ist ein ganz schöner Aufwand, den man da macht, um in dieses Gehirn zu gucken, oder?
Ja, also der ist ja nicht nur, das Material ist ja nicht nur teuer, der hat ja mehrere Millionen gekostet, sondern auch jede Stunde, die der Scanner benutzt wird, kostet viel Geld. Also im Endeffekt sind es ca. 800 Euro pro Stunde, die das kostet.
Braucht er so viel Strom, oder?
Der braucht sehr viel Strom, da muss er gekühlt werden. Durch dieses starke Magnetfeld wird mit flüssigem Helium gekühlt. Und die Wartung kommt natürlich auch dazu. Es geht ab und zu mal was kaputt.
Ja, aber ich finde das super spannend. Also ich meine, man kann mit so einer Technik in dieses Gehirn reingucken. Und ja, wenn du magst, kannst du ja vielleicht noch ganz kurz was erzählen, was du jetzt da in deiner Dissertation vielleicht bearbeitest. Also du hast mir ja so einen kleinen Einblick schon mal gegeben. Vielleicht kannst du das ganz kurz zusammenfassen, so was du da jetzt gemacht hast, noch so zum Abschluss.
Ja, also ich interessiere mich für, wie Menschen Emotionen wahrnehmen, zum Beispiel in Gesichtern. Dafür haben wir ein bestimmtes Stimulusmaterial erstellt, und zwar einmal mit Fotos von Gesichtern, die zum Beispiel ein lächelndes Gesicht darstellen oder ein angeekeltes Gesicht oder einfach ein ganz neutrales Gesicht. Da haben wir einmal Fotos, die sich ja nicht bewegen und zum Teil nicht ganz so natürlich wirken. Das kennt man ja so, wenn man Fotos sieht, denkt man manchmal so, wie guckt der jetzt? Man kann es nicht genau.
So eine Momentaufnahme, so ein Schnappschuss, der dann
natürlich aussieht. Genau, man hat ja auch keine Vergleichsmöglichkeiten oft. Und dann haben wir die Videos mit den gleichen Menschen, die dann erst ein neutrales Gesicht zeigen, das sich dann entwickelt in ein emotionales Gesicht, sprich ein lächelndes oder ein angeekeltes Gesicht. Und was ich einfach rausfinden wollte, ist erstens, wirkt das Stimulusmaterial auf die Leute? Das heißt, bekomme ich die Netzwerke der Emotionsverarbeitung, die es auch in der Literatur gibt, verschiedene Regionen?
Also da gab es vorher schon Leute, die so ein bisschen da auf dem Gebiet geforscht haben, und du schaust jetzt...
Genau.
Stimmt das auch, was
ich versuche, das zu bestätigen, das, was die herausgefunden haben. Und dann eine zweite Komponente, und das ist eigentlich die neuere, ist, ich gucke mir an, was machen die Videos? Machen die Videos mehr als jetzt die Fotos? Kommen vielleicht die Gesichter auf den Videos, dadurch, dass wir auch mehr Vergleichsmöglichkeiten haben, dass sich das entwickelt von neutral zu einem angeekelten Gesicht, kommt es dadurch zum Beispiel zu mehr Aktivierung oder vielleicht auch zu einem anderen Netzwerk?
Ja, und das ist relativ neu, ne? Also, dass ihr da mit Video arbeitet, also
Videoaufnahmen. Da gibt es
ja ganz oft Bilder, oder?
Genau, es gibt bisher nur 3 Studien, die wirklich Kernspintomographie gemacht haben und sich mit bewegenden Gesichtern beschäftigt haben. Aber das waren meistens computererstellte Videos, also wirklich mehrere Fotos hintereinander gehängt. Und bei uns sind es wirklich ganz natürliche Menschen vom Campus, Freunde, Bekannte, die wir einfach gefilmt haben. Und dadurch kommt das Ganze... ja, auch noch natürlicher rüber, hoffen wir. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt in einmal den Scanneraufnahmen und dann auch in der Bewertung der Stimuli.
Okay, also denen habt ihr dann diese Videos gezeigt und dann geschaut, was in dem Moment, wo sie das sehen, im Gehirn passiert.
Genau.
Ja, also total spannend, was ihr hier macht. Und ich bin da total beeindruckt, weil ich habe so eine Maschine noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, wie das so im Detail funktioniert.
Du kannst gerne mal vorbeikommen, wir schieben dich mal rein.
Ja, okay. Auf das Angebot komme ich vielleicht mal zurück. Ja, also von daher erstmal herzlichen Dank, Sina, für deine Zeit und deine Geduld, für meine dummen Fragen zu beantworten.
Es gibt keine dummen Fragen und ich bin sehr froh, dass ich dabei sein durfte. Danke.
Okay. Ja, bis demnächst vielleicht mal wieder. Wenn ihr was Spannendes habt, dann komme ich vielleicht wieder vorbei.
Ja, mach das.
Okay.
Vielen Dank.
Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die Neuropsychologie und Verhaltensneurobiologie gefallen. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an die Sina Trautmann, Diplompsychologin, und ich hoffe doch, dass wir demnächst vielleicht mal die Chance haben, noch weitere Informationen zu bekommen, an was dort zu allem geforscht wird. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, für mich ist nämlich heute Sonntag, und ja, bis zum nächsten Mal auf dem Theta Rocker.